Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Am Tag vor der Bundestagswahl beenden die Parteien heute ihre Wahlkampfaktionen. Was aber prägt nun diesen Wahltag? Ihre Eindrücke dazu schilderte am Morgen hier im Deutschlandfunk die Düsseldorfer Parteienrechtlerin Sophie Schönberger.
Seit Jahren beobachten wir den Niedergang der Volksparteien, der sich jetzt wahrscheinlich im morgigen Wahlergebnis einfach auch nochmal sehr stark niederschlagen wird. Also dass die Union ein Wahlergebnis von 30% schon als Erfolg verbucht, das wäre vor 15 Jahren kaum vorstellbar gewesen. Wir haben die SPD, die wahrscheinlich ein im Langzeitvergleich katastrophales Ergebnis einfahren wird. Wir haben eine AfD, die Rekordwerte wahrscheinlich einfahren wird. Also alles ist im Umbruch. Das ganze Parteiensystem, wie wir es kannten, ist in einer großen Umwälzung begriffen. Es birgt Chancen. Es zeigt, dass das Parteiensystem nicht so verknöchert und versteinert ist, wie man sich das lange Zeit vorgestellt hat. Die Kehrseite ist aber immer gleichzeitig auch, dass es dadurch weniger stabil ist. Und das eine wird als positiv empfunden und das andere als verunsichernd.
Die islamistische Hamas im Nahen Osten will heute Morgen 6 weitere israelische Geiseln freilassen. Christiane Rüther.
4 von ihnen waren bei dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel in den Gazastreifen verschleppt worden. Die beiden anderen sind seit etwa 10 Jahren in der Hand der Terrororganisation. Es wird erwartet, dass Israel im Gegenzug etwa 600 palästinensische Häftlinge freilässt. In der Nacht hat die Hamas zudem eine weitere Leiche an Israel übergeben. Mittlerweile ist bestätigt, dass es sich um die junge Deutsch-Israelin Shiri Bibas handelt. Eigentlich sollten die sterblichen Überreste der Frau bereits am Donnerstag nach Israel zurückkehren, zusammen mit ihren beiden getöteten Kleinkindern. In dem Sarg befand sich allerdings die Leiche einer anderen unbekannten Frau.
Martialisch inszenierte Geiselfreilassungen und gegenseitige Vorwürfe von israelischer Führung und Hamas-Terroristen. Was das für den weiteren Fortgang der Verhandlungen bedeutet, das schätzte heute früh hier in dieser Sendung der Islamwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs folgendermaßen ein.
Hier ist noch alles völlig offen, ob wir überhaupt in diese zweite Phase im Endeffekt kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es könnte auch sein, dass die erste Phase sich erstmal indefinitiv verlängert, dass keine weiteren Geiseln ausgetauscht werden und Gefangene, aber gleichzeitig auch die Waffenruhe weiter besteht. Aber es kann natürlich auch zurück zum Krieg kommen. Hier ist man jetzt erstmal bereit oder die Verhandlungen starten jetzt langsam wirklich in größerer Ernsthaftigkeit und eigentlich ist in einer Woche diese erste Phase schon herum und im Moment kann noch niemand sagen, wie es hier tatsächlich weitergehen wird.
Das oberste Gericht der USA hat Präsident Trump die Entlassung des Leiters einer Bundesbehörde zumindest vorerst untersagt. Nina Barth.
Zum ersten Mal hat das oberste Gericht der USA eine Entscheidung im Zusammenhang mit den Exekutivanordnungen von Präsident Donald Trump getroffen. Die Entscheidung ist gegen Trump ausgefallen, auch wenn es noch keine endgültige ist. Es geht um eine Agentur, die Aussagen von Mitarbeitern der US-Regierung prüft, die auf Missstände innerhalb der Regierung hinweisen und die diese Mitarbeiter auch schützt. Der Leiter der Behörde hatte gegen seine Entlassung geklagt und bleibt nun zumindest bis Mitte kommender Woche im Amt. Dann läuft die einstweilige Verfügung eines untergeordneten Gerichtes gegen die Entlassung aus.
Das transatlantische Verhältnis ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump auf einem vorläufigen Tiefpunkt angelangt. Nur ein Stichwort sind die Ukraine-Verhandlungen. Dadurch rückt die Rolle Chinas stärker in den Blickpunkt. Dazu sagte der CDU-Außenpolitiker und China-Kenner Johannes Volkmann hier im Deutschlandfunk.
Wir dürfen, glaube ich, die Augen nicht davor verschließen, dass Peking hier aus eigenem Interesse handelt, dass es ihm eben sehr stark darum geht, das transatlantische Verhältnis zu spalten, auch mit Blick auf die eigenen Sicherheitsinteressen und Machtinteressen im Pazifik, Präzedenzwirkung, die das für den Taiwan-Konflikt haben kann. China hat in bestimmten Politikfeldern verantwortungsvoll und mäßigend auf Russland eingewirkt, zum Beispiel bei der Frage der nuklearen Drohung. Aber man darf die Augen nicht davor verschließen, dass es eben ein systemischen Konflikt und Wettbewerb zwischen den liberalen Demokratien des Westens und Peking zunehmend gibt. Deswegen würde ich sehr vorsichtig sein, China in seinen Absichten zu vertrauen, wenn es um die Ukraine geht.
2,5 Jahre nach dem Attentat auf Schriftsteller Salman Rushdie hat eine US-Jury den Angreifer schuldig gesprochen. Giselle Uecker.
Erst vergangene Woche ist Salman Rushdie seinem Attentäter bei seiner Zeugenaussage im Prozess selbst gegenübergetreten. Der 77-jährige Schriftsteller schilderte, wie er den dramatischen Vorfall erlebt hat. "Ich war mir ganz sicher, dass ich sterbe", sagte Rushdie. Der US-Amerikaner Hadi Matar hatte bei einer Veranstaltung im August 2022 die Bühne gestürmt und mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen. Seitdem ist der Autor auf einem Auge blind. Die Geschworenen des Gerichts im Bezirk Chautauqua im Westen des US-Bundesstaats New York haben den Attentäter nun wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen. Dafür könnte der 27-Jährige eine Haftstrafe von bis zu 32 Jahren erhalten.